Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir wissen, dass der Zustand, den wir damit erzeugen, ein besserer ist, ökologisch deutlich besser für unsere Gewässer als der Status quo.
Also ich habe keine Angst vor dem Grubenwasser. Keine Angst.
Die Pumpen müssen weiterlaufen.
Ich will mich auch hüten zu sagen, es wird nicht so schlimm. Das will ich niemals sagen, weil ich das nicht weiß.
Über Jahrzehnte hat der Bergbau das Saarland geprägt. Bis 2012 ein schweres bergbaubedingtes Erdbeben das Revier erschütterte. Die Steinkohlenförderung im Saarland wurde daraufhin vorzeitig beendet. Übrig geblieben sind ausgebeutete Kohlezechen. Darum muss sich das ehemalige Bergbauunternehmen RAG kümmern. Vor Jahren schon hat die RAG einen zweistufigen Plan vorgelegt. Sie möchte die ausgekohlten Gruben fluten. Das heißt, das Regenwasser, das sich darin sammelt, soll nicht mehr herausgepumpt werden, sondern ansteigen, wenn möglich über viele hundert Meter bis zur Tagesoberfläche. Das spare dem Unternehmen viel Geld und sei überdies ökologisch vorteilhaft. Für eine erste Teilflutung hat die Landesregierung im Sommer grünes Licht gegeben. Aber sie hat die Rechnung ohne Städte und Gemeinden und ohne die Menschen gemacht. Diese fürchten, dass ihr Trinkwasser verunreinigt werden könnte. Teile der saarländischen Zivilgesellschaft lehnen sich deshalb auf gegen die Pläne der RAG und haben geklagt. Mein Name ist Tonja Koch. Ich begrüße Sie zum Wochenendjournal. Es geht um die Folgen des Bergbaus und die Angst vorm Wasser. Ich habe mich aufgemacht ins ehemalige saarländische Bergbaurevier. Wenn Sie mögen, begleiten Sie mich ein Stück. Unsere erste Station ist das letzte vor knapp 10 Jahren stillgelegte saarländische Bergwerk, das Bergwerk Ensdorf. Noch zu sehen ist ein Fördergerüst, eine filigrane Eisenkonstruktion, die daran erinnert, dass hier einmal Mensch und Material nach Untertage befördert wurden. Die denkmalgeschützte Maschinenhalle hingegen beherbergt heute ein kleines Museum und eine Begegnungsstätte. Die moderneren Verwaltungsgebäude werden weiter genutzt und schließlich sind auf Ensdorf Pumpen installiert, die im aktuellen und im zukünftigen Grubenwasserkonzept der RAG eine Rolle spielen. Das sagt Unternehmensvertreter Werner Grigo. Er ist eigens aus Nordrhein-Westfalen angereist.
Weil wir hier das Grubenwasser heben werden und von hier aus der Saar zuführen werden.
Der Plan für die Grubenflutung umfasst ja 2 Stufen. In einer ersten Stufe soll das Wasser bis auf minus 320 Meter unter normal Null ansteigen. Und erst in einer zweiten Stufe soll es weitergehen, dies aber noch nicht Gegenstand der Genehmigung. Warum teilt man das in 2 Stufen?
Wir haben diese erste Stufe beantragt, wir haben keine zweite Stufe beantragt, nur diese erste Stufe auf minus 320 Meter. Da sind wir uns sicher, dass das geht und alles, was möglicherweise danach kommt, ist aktuell nicht auf der Tagesordnung. Deshalb haben wir nur diese Stufe 1 beantragt und keine weitere Stufe.
Kommt sie denn überhaupt noch, die Stufe 2?
Das ist Kaffeesatzlesen, das wissen wir nicht. Wir haben mehr als genug zu tun, hier diese Stufe 1 als solches erstmal zu realisieren.
Herr Grigo, Menschen trauen dem Braten nicht. Sie sagen, ja, die machen dann doch diese zweite Stufe und dann ist mein Grundwasser gefährdet. Also das fürchte ich. Und die hätten das gemeinschaftlich beantragen müssen, 1 und 2, damit wir draußen auch klar sehen. Haben Sie Verständnis für diese Argumentation?
Das ist nachvollziehbar, wenn man die Details als solches nicht kennt. Deshalb ist es für uns auch ganz wichtig, Transparenz an die Verfahren dran zu bringen. Sie können alles das, was wir tun und was wir machen, heute nachlesen im Internet. Wir haben einen Bürgerinformationsdienst, da können Sie sich das ganz genau angucken.
Lassen Sie uns noch ein Stückchen laufen.
Sehr gerne.
In dem grauen Kasten, auf den wir jetzt gerade zulaufen, ist die sogenannte Wasserhaltung untergebracht. Wie viel Wasser heben Sie denn aktuell?
300.000 Kubikmeter im Jahr.
Und später werden es ungefähr wie viel? Ich meine, wenn das gesamte Grubenwasser in Ensdorf zusammenläuft.
19,2 Millionen Kubikmeter im Jahr. Das ist die Gesamtwässermenge, die prognostiziert ist. Wir werden aber diese gut 19 Millionen Kubikmeter bei weitem nicht erreichen. Wir wissen aber, dass das, was wir hier machen, gut und richtig ist und dass der Zustand, den wir damit erzeugen, ein besserer Zustand ist, ökologisch deutlich besser für unsere Gewässer als der Status quo.
Warum?
Weil einfach die Belastungen des Grubenwassers geringer sind, wenn Sie das Grubenwasser aus größerer Höhe sozusagen abpumpen und nicht aus der Tiefe. Sprich, das Regenwasser hatte nicht so lange und so viel Kontakt mit den umgebenden Mineralien und konnte aufkonzentriert werden mit Mineralien. Das ist das eine. Und zum anderen gibt es, je weiter Sie nach oben kommen, auch nicht mehr so viel Kontaktflächen mit ehemaligen offenen Grubenbauen, wo auch Hinterlassenschaften aus dem Bergbau drauf sind, die dann im Grubenwasser sich wiederfinden. Also die Qualität wird einfach besser.
Was sind das für Hinterlassenschaften und wie gehe ich damit um als Unternehmen?
Die Hinterlassenschaften sind im Wesentlichen eingesetzte Hydraulikflüssigkeiten, Mineralöle, die teilweise unter Tage eingesetzt worden sind. Und da gab es in der Vergangenheit sicher Leckageverluste und dieses Zeug. Da hat man Sorgen, dass die ins Grubenwasser reinkommen. Und in den späten 60er, in den 70er Jahren hatte man in den Hydraulikflüssigkeiten PCB-haltige Flüssigkeiten eingesetzt. Und die finden Sie als solches auch noch unter Tage. Jetzt ist es wichtig zu wissen, diese PCBs sind nicht wasserlöslich, sondern die haften sich an Feststoffen an. Und das heißt, das Zeug bleibt unter Tage und wird nicht mit dem Grubenwasser noch über Tage ausgetragen.
Also Bedingung für die Genehmigung ist ja auch die aktuelle Rechtslage. Und die aktuelle Rechtslage sagt, jeder, der mit Wasser umgeht, der darf es nicht verschlechtern. Das gilt für Sie eben auch. Und das bedeutet also, wenn diese Frachten in diesem Wasser drin sind, dann muss ich mit denen irgendetwas anstellen, weil ich greife damit ja in den aktuellen Zustand des Wassers ein. Was tun Sie da?
Das Stichwort heißt Verschlechterungsverbot aus der Wasserrahmenrichtlinie. Wir verschlechtern die Situation nicht vom Status quo gesehen, sondern wir verbessern sie. Ansonsten wäre uns das System auch nicht genehmigt worden. Und da, wo wir Grenzwertverletzungen erzeugen würden, sind wir gezwungen aufzubereiten. Und dazu werden wir eben auch hier auf Ensdorf eine Aufbereitungsanlage bauen, um einen Stoff rauszuholen. Es geht hier um Eisen, weil wir eben da die diesbezüglichen Grenzwerte in den Gewässern nicht einhalten können.
Herr Grigo, Sie führen viele Argumente ins Feld, die sagen, liebe Leute, ihr müsst euch nicht sorgen, es wird keine Beeinträchtigung geben, es wird besser der Zustand des Wassers als der, den wir jetzt haben. Trotz allem, bei den Menschen überwiegt die Angst um ihr Trinkwasser. Wie wollen Sie diese Ängste nehmen?
Ja, die Ängste kann ich absolut nehmen. Das Grubenwasser wird nicht in Kontakt kommen mit den zur Trinkwassergewinnung genutzten Grundwasserhorizonten. Das ist Fakt. Die sind einfach so weit auseinander, dass die gar nicht drankommen.
Zur falschen Zeit am falschen Ort bist und um dich rum alles verdorrt ist, gehst du los. Du machst dich auf den Weg, egal wie weit. Du weißt nicht, wann die Reise endet. Trockene Kehle, Sonne blendet und du kämpfst gegen Sand und Hitze an. Du kämpfst dich Schritt für Schritt voran.
In der Dorfmitte der kleinen saarländischen Gemeinde Obersaalbach steht ein quadratischer Bau, ein Solitär, und der fügt sich so gar nicht in seine Umgebung ein. Die Kirche Maria Königin. Der trotzige Klinkerbau wurde 1998 eingeweiht. Das vorherige Gotteshaus war dem Bergbau zum Opfer gefallen. Es war mit technischen Mitteln nicht mehr zu sichern. In den Büchern der Bergbautreibenden wurde Maria Königin daher als Totalschaden geführt. Statt hydraulische Federbeine einzubauen, auf der so manches Gotteshaus im Saarland ruht, zahlte der Bergbau eine Abfindung, damals 1,8 Millionen D-Mark. Der finanzielle Grundstein für einen Neubau war gelegt.
Ist er offen? Können wir reingehen?
Ja.
Reinhold Klein begleitet mich in den holzvertäfelten Innenraum. Der 78-Jährige lässt den dunklen Wollmantel zugeknöpft, denn es ist kalt. Den Hut hat er abgenommen. 20 Jahre war Reinhold Klein Ortsvorsteher in Obersalbach. Seine Erinnerung an das, was der aktive Bergbau hier angerichtet hat, ist noch immer sehr lebendig.
Ja, das war schon schlimm. Die Kirche haben also die Obersalbacher Bürgerinnen und Bürger selbst gebaut und hatten kein Geld von Trier bekommen. Und sie waren nicht mehr zu retten. Ich war so beschädigt. Das war ja damals die tektonische Störung, die genau unter der Kirche durchlief. Und deshalb war die Schäde so groß, sie konnte nicht gehalten werden.
Haben Sie daraufhin irgendwie mit dem Bergbau gehadert, dass das passiert ist?
Ja, was sollte man hadern? In den 70er Jahren fing das ja an mit dem Bergbau. Und 1979 kamen die ersten Schäden. Und wir mussten das ja hinnehmen. Wir konnten es nicht ändern. Wir konnten nur versuchen, dass die Schäden entsprechend behoben werden. Und so war es auch mit der Kirche. Die wollten zunächst eine Notkirche hinstellen, das heißt ein Zelt hinstellen. Ja, und dann haben wir da durchgesetzt, dass das Dorfgemeinschaftshaus als Ersatzkirche gebaut wurde damals.
Der Bergbau ist immer so vorgegangen, das ist Bergrecht ganz einfach. Also Bergbau ist wegen der Energieversorgung wichtig für Deutschland. Und weil es diese Bedeutung des Bergbaus für die Versorgung des Landes gibt und er Schäden verursacht, dann sind sie hinzunehmen, aber auszugleichen. Das ist irgendwo die Formel, mit der vorgegangen worden ist. Und die Frage, die sich jetzt in diesem Zusammenhang stellt, war es denn einfach, dann an diese Entschädigung zu kommen oder mussten Sie feilschen?
Ja, das war unterschiedlich. Da muss man schon dafür kämpfen, das ist klar.
Jetzt ist es ja so, Herr Klein, dass wir jetzt darüber reden, dass die Grubenbaue untertägig, die noch vorhanden sind, also die ganzen Hohlräume wieder geflutet werden, dass das Wasser ansteigen soll. Löst das in Ihnen Ängste aus?
Nein, weil ich nicht informiert bin, was passieren kann, wenn die das Wasser ansteigen lassen. Da bin ich nicht drüber informiert und da kann ich auch keine Angst haben.
Kilian Neckel, der aktuelle Bürgermeister, kommt hinzu. Er ist 20 Jahre jünger als sein Vorgänger. Für Obersalbacher Verhältnisse ist Kilian Neckel recht neu im Amt.
Seit 2015.
Es ist ja ein, ich will mal sagen, ein postmodernes Kleinod, Ihre Kirche. Die Frage ist, gefällt sie auch den Obersalbachern?
Das ist eine spezielle Frage. Ich glaube, dass sie den Obersalbachern gefällt. Also mir persönlich gefällt sie sehr gut. Ich kann mich noch erinnern an die Zeilen, die die Zeitungen schrieben, als die Kirche eröffnet wurde, wo Bürger mit dem Fahrrad hier durchgefahren sind und sich beschwert haben, lauthals, wie man sowas überhaupt bauen kann. Und ich finde diese Kirche sehr schön, von außen wie von innen.
Ich habe mir diese Kirche ausgesucht, weil sie ja ein beredtes Zeugnis, ich will mal sagen, der Zerstörung ist, ja, und vielleicht auch ein Hoffnungsschimmer, eine Form der Versöhnung mit dem, was passiert war.
Ich glaube, dass der Bergbau im Endeffekt auch sich überlegt, was haben wir hier angerichtet. Ich kenne die alte Kirche ja noch, ich weiß noch, wie sie war. Ich wurde dort getauft, ich bin da zur Firmung. Und dann kennt man die Kirche so, wie noch keine Zerstörung war. Und daher wurde die immer mehr kaputt. Also wenn man reinkam, die linke Seite war dann ganz zerstört. Das wurde alles zuerst zugemacht. Der Keller wurde zugemacht, der Jugendraum, die Leichenhalle. Der Gesangverein hat damals dort Chorprobe gehabt, das weiß ich auch noch, weil ich in jungen Jahren auch im Gesangverein mal war. Und das war alles zerstört. Also ich war dann nachher im Endeffekt doch froh, als wir eine neue Kirche bekamen.
Herr Neckel, Sie haben ja erzählt, dass in Ihrer Brust dann doch zwei Herzen schlagen. Sie sind ein ehemaliger Bergmann. Das heißt also, wenn Sie die Dinge Revue passieren lassen, wie würden Sie das, was da geschehen ist, bewerten?
Muss ich das jetzt wirklich tun? Ich bin ja irgendwie auch befangen. Ich habe sehr lange für das Unternehmen gearbeitet, aber ich bin der Meinung, wenn man was zerstört, sollte man es auch wieder richten, so gut es möglich ist. Und das haben Sie ja dann letztendlich dann doch getan mit dem Bau der neuen Kirche.
Gut, haken wir das an der Stelle ab. Aber wenn Sie mit Ihren Bürgerinnen und Bürgern im Ort reden oder so, geht da jetzt ein bisschen die Angst um vor dem, was da kommt? So eine Form der Ungewissheit oder ist gar nichts spürbar?
Im Moment kann ich sagen, dass mich noch keiner darauf angesprochen hat, bewusst darauf angesprochen hat. Ich mache mir auch so meine Gedanken, was sein könnte. Ja? Ich habe jetzt auch nicht unbedingt die Angst, aber sage auch, wenn irgendwas wäre, und das heißt dann in den Nachrichten, in Heusweiler ist das Wasser verseucht, es muss jetzt geklort werden über Monate. Ob das jetzt das Wahre ist, glaube ich nicht.
Gäbe es denn aus Ihrer Sicht eine andere Lösung? Also eine andere Lösung wäre ja nur, dass die Pumpen immer laufen.
Die sollten auch immer laufen in meinen Augen. Die haben Gelder bekommen, haben Gelder in Rücklage, die RAG, für diese Zeit nach dem Bergbau. Und dann soll man das noch so tun.
Aber Sie werden vielleicht doch in die Lage kommen, dass Sie die Bewohner des Ortes irgendwo beruhigen müssen.
Das wird eine sehr schwierige Aufgabe. Ich werde mich auch hüten zu sagen, es wird nicht so schlimm. Das will ich niemals sagen, weil ich das nicht weiß.
I grew up on this mountain, came back here to dwell. Maybe have a family, plant some corn and dig a well. I was all done with the army, back from Vietnam, where I learned how to hold a rifle and how to set a bomb. I grew up on this mountain, it's in my very soul. So when the company moved next door, started digging for the coal, tearing up the mountain with drillers and drag lines, I knew then what needed to happen to those mines. 10, 9, 8, sometimes that's...
Kaum hörbar öffnet sich das hölzerne Eingangsportal der Kirche Maria Königin.
Moin!
Thomas Redelberger kommt herein. Der Heusweiler Rathauschef ist einer von 17 Bürgermeistern im Saarland, die klagen. Sie wollen die beabsichtigten Grubenflutungen der RAG, die saarländische Landesregierung im Sommer genehmigt hat, nicht hinnehmen. Schließlich sind 600.000 Menschen im Saarland davon betroffen. Sie alle wohnen in Städten und Gemeinden, unter denen der Bergbau jahrzehntelang umgegangen ist. Wie es in den Hohlräumen, Strecken und Schächten 1000 Meter unter Tage ausschaut, das wissen aus eigener Anschauung nur noch wenige. Und deshalb fragen sich die Menschen, wie sich das neuerliche Vorhaben, die Flutung der Gruben, auf ihre Lebensverhältnisse auswirken wird. Die Bürgermeister haben darauf keine Antworten. Aber indem sie den sogenannten bergrechtlichen Planfeststellungsbeschluss anfechten, wahren sie zumindest die Interessen ihrer Bürgerinnen und Bürger.
Schön, dass Sie da sind, Herr Redelberger. Wie oft verschlägt es Sie denn nach Obersaalbach, diesem kleinsten Ortsteil der Gemeinde Heusweiler?
Oh, mich verschlägt es ganz, ganz oft, mehrfach in der Woche hierher, weil ich wohne im Nachbarort Niedersaalbach, bin aber ja weitestgehend in Obersaalbach aufgewachsen, weil ich hier zur Schule gegangen bin, in die Grundschule, hier natürlich viele Freunde hatte, heute immer noch ganz viele Familien kenne. Also da gibt es zwischen Nieder- und Obersaalbach schon einen sehr, sehr engen Zusammenhalt. Bin also ganz oft hier.
Dann können Sie auch berichten, weil Obersaalbach hat Zerstörung erfahren, die man an dieser Kirche gut sehen konnte. Aber das war nicht die einzige traurige Erfahrung, die man hat machen müssen mit dem Bergbau in seiner aktiven Zeit.
Wenn irgendwo Bergbaubeben waren, dann kam mir auch immer Obersaalbach sehr schnell in den Kopf, weil das geplagteste Dorf war. Also hier gab es die massivsten Schäden. Wir hatten zwar auch in vielen anderen Teilen von Heusweiler immer wieder Probleme an Häusern, an Gebäuden, aber Obersaalbach war schon massiv betroffen.
Jetzt haben wir eine neue Situation. Der Bergbau ist Geschichte im Saarland, ja schon seit geraumer Zeit. Heusweiler hat sich nun, wie viele andere Kommunen im Saarland, entschlossen, gegen die anstehende Grubenflutung juristisch vorzugehen. Warum?
Für mich gibt es, und für den Rat auch, ich habe das mit dem Gemeinderat natürlich auch diskutiert, wir haben das auf breite Füße gestellt, zwei Gründe. Das eine ist der Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Ich habe natürlich viel Gutachten gehört und Informationen bekommen, auch von der RAG, keine Frage. Aber ich bin kein Wissenschaftler, kann nicht beurteilen, ist das alles tatsächlich so oder nicht. Das heißt, das eine ist der Schutz vor Leib und Leben und Gut der Bürgerinnen und Bürger. Der zweite Punkt, das ist der Schutz unseres Wassers. Wir haben ein hervorragendes Wasser in Heusweiler. Das geht ohne irgendwelche Bearbeitung, ohne Chlorung, ohne Zusätze, ohne Filterung, geht das in die Wasserhähne der Menschen. Hat eine Qualität, die ist unglaublich. Und hier sehe ich eine Riesengefahr, wenn ich mir vorstelle, dass es Probleme geben könnte, in welcher Art auch immer, und seien es nur kleine Einträge oder sowas, und wir könnten die Versorgung nicht mehr sichern im schlimmsten Fall, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das dann dauerhaft funktionieren sollte.
Die Genehmigungsbehörden haben ja zur Auflage gemacht, dass der Prozess, also das Ansteigenlassen des Grubenwassers, zu jedem Zeitpunkt gestoppt werden kann, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Das ist aber für Sie nicht ausreichend, um zu sagen, ich vertraue darauf voll und ganz.
Beim Grundwasser ist das nicht der Fall. Wenn das Grundwasser verunreinigt wäre, das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Und natürlich sind wir jetzt sehr früh an. Ich weiß, dass wir mit den 320 Metern unter der Grundwassergrenze sind. Das heißt, dass jetzt höchstwahrscheinlich dem Wasser noch nichts passieren kann. Aber ich weiß nicht, wie das in den nächsten Schritten wäre. Und wir wollen jetzt auch schon die Stimme erheben, wollen sagen, ja, Leute, wir finden das nicht richtig.
Ich meine, wir haben viele Gutachten gesehen, Sie haben sie erwähnt, aber es wird kein Gutachter kommen und sagen, ich kann zu 100% sagen, das und das wird eintreten. Wie löse ich dann das Problem?
Meines Erachtens, da bin ich ganz nah beim Kilian Neckel, dem Ortsvorsteher, die Pumpen müssen weiterlaufen.
Naja, für die RAG geht es schon ins Geld, wenn die Pumpen beständig arbeiten. Die Rede ist ja von etwa 17 Millionen Euro im Jahr, die nur für Technik, Wartung und Energiekosten anfallen. Und diese Ausgaben, auch das ist richtig, lassen sich deckeln, wenn der lange Weg, den das Wasser von Untertage nach Übertage zurücklegen muss, wenn der verkürzt wird. Und dieser Effekt, der ließe sich natürlich erzielen, wenn der Wasserspiegel untertägig steigt. Von daher stellt sich schon die Frage, dürfen die Pumpen länger laufen? Und schiebe ich die Dinge damit nicht auf die lange Bank? Also darf man das?
Ich bin grundsätzlich niemand, der sagt, die Kinder sollen es lösen. Ich bin, ob das um Finanzen geht oder Grubenflutungen, immer der Meinung, man soll jetzt auch was tun. Natürlich lehrt auch die Historie, Dinge entwickeln sich. Ich weiß nicht, ob es in 10, in 15, vielleicht auch in 20 Jahren irgendeine technische Möglichkeit gibt, die wir heute noch nicht sehen, etwas anderes mit dem Grubenwasser zu machen. Das ist für mich dann schon so ein Argument zu sagen, okay, es ist nicht unbedingt auf die Schultern der Zukunft verlagert, sondern es ist auf die Entwicklung und die Ideen in der Zukunft verlagert, die vielleicht ganz anders sind als heute.
Die Behörden gehen ja davon aus, dass der Wasseranstieg durchaus auch positive Auswirkungen hat. Zum Beispiel, dass es zu weniger Erschütterungen kommt, die dann über Tage die Fenster zerspringen lassen und so weiter und die Leute in Angst versetzen. Das sehen Sie aber auch nicht, oder?
Es sind für mich viel zu viele Fragezeichen darin. Keiner ist Hellseher, keiner kann sagen, dass sich das tatsächlich so entwickelt.
Wasserbehälter. Das Ziel des Leiters der Heusweiler Wasserwerke ist die Hilgenbacher Höhe. Hier war ich noch nie.
Das hätte mich auch gewundert. So Hochbehälter, die sind immer relativ versteckt. Das ist jetzt ein Erdbehälter, der ist zwar oben auf dem Berg, aber halt unter der Erde. Und wir versorgen mit diesem Hochbehälter Hilgenbacher Höhe 2/3 von Heusweiler.
Also etwa 10.000 Einwohner. Er ist ja mehrfach gesichert.
Genau, wir kommen jetzt in unser Allerheiligstes. Deshalb ist es gesichert, weil wir natürlich alle Einträge von außen oder alle negativen Einflüsse entgegenwirken müssen. Wir sind auch alarmgesichert, deshalb habe ich gerade die Alarmanlage ausgemacht. Mach die Tür nochmal zu.
Es ist ja davon geredet worden, dass Sie auch schon mal einen Schaden hatten am Behälter. Was war passiert?
2010, 2011 waren hier Risse am Hochbehälter Hilgenbacher Höhe, die von der RAG dann auch anerkannt und dann auch entschädigt wurden. Aber es waren Gott sei Dank keine so großen Risse, dass wirklich dann auch eine Beeinträchtigung vom Wasser in den Wasserkammern war. Aber es waren schon Vorboten, dass was passieren kann. Und wenn es schlimmer wird, ist gar nicht auszudenken.
Sie sind jemand, der fürs Wasser verantwortlich ist. Also wie schätzen Sie diese Belastung, diese Schadstoffbelastung ein?
Gott sei Dank ist es im Moment so, dass das Grubenwasser oder das belastete Grubenwasser noch weit weg von unserem Trinkwasserleiter ist. Und selbst in der ersten Phase sagen viele Gutachter, kann eigentlich nichts passieren. Es ist noch weit weg. Mit ein bisschen Hintergrundwissen ist das auch plausibel. Aber das ist ja nur der erste Schritt. Und ich glaube, es ist falsch zu sagen, okay, wir betrachten jetzt nur den ersten Schritt des Grubenwasseranstiegs separat, sondern der Gedanke, der dahinter steht, ist ja, die Pumpen komplett auszustellen. Und dann sind wir irgendwann in einem Bereich, wo es richtig kritisch wird, wo keiner der Gutachter mehr sagen kann, es wird nichts passieren, wir sind noch weit genug weg, wir haben noch genug Abstand zu unserem Grundwasserleiter, den wir jetzt nutzen und nutzen müssen. Und das sind die Sachen, wo wir jetzt schon zu Beginn sagen, wir müssen uns Gehör verschaffen, wir müssen sagen, unsere Belange könnten betroffen sein, sind betroffen und deshalb sind wir diesen Weg gegangen. Und ich denke, das ist der richtige Weg.
Das heißt, Sie gehen auf Nummer sicher?
Natürlich, im Bereich Trinkwasser, das ist unser wichtigstes Lebensmittel, da muss man auf Nummer sicher gehen.
Es wird laut auf der unteren Ebene des Wasserbehälters, wo ein Gewirr blau lackierter Rohre die Verteilung übernimmt.
Das ist ein Luftentfeuchter, den müssen wir halt immer angeschaltet lassen, weil das Trinkwasser, wie es aus der Erde kommt, hat immer so 12, 13 Grad. Die Temperatur ist immer stabil, hier die Außentemperatur ist mal höher, mal niedriger, deshalb bildet sich oft dann am Übergabepunkt am Rohr Schwitzwasser und dann hätten wir hier eine ganz hohe Luftfeuchtigkeit. Deshalb brauchen wir halt in den Behältern die Luftentfeuchter, um hier nicht Schimmelbildung an den Wänden zu haben.
Die Gemeindewerke Heusweiler klagen also gegen die Grubenflutungspläne und sie sind damit nicht allein. Auch der Leiter der Stadtwerke Saarlouis, Ralf Levasche, hat juristisch vorgesorgt, denn auch seine Trinkwasserbrunnen liegen im künftigen Flutungsgebiet.
Das Problem, was wir sehen, ist eigentlich, dass wir jetzt unsere Rechte geltend machen müssen und dass wir jetzt rechtssicher einen Beschluss brauchen, der ausschließt, dass es jemals zu dieser zweiten Anstaustufe kommt, weil dann die Trinkwasserversorgung auf der Kippe steht.
Es ist ja so, in dieser RAG-Genehmigung ist eine mögliche Fördermenge in Höhe von 19,2 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr festgelegt. Was kann ich damit machen?
Zunächst muss man sich mal über die Menge Gedanken machen. 19,2 Millionen Kubikmeter entspricht ungefähr dem Zehnfachen, was die Kreisstadt Saarlouis jedes Jahr zur Trinkwasserversorgung benötigt. Es einfach in die Saar laufen zu lassen, ist für mich der falsche Ansatz. Man sollte sich hier vielmehr mal Gedanken darüber machen, dass man dieses Wasser für Brauchwassernutzung zur Verfügung stellt. Warum sollte man das tun? Naja, zum einen, wir sind im Saarland zwar im Moment noch sehr gut aufgestellt, was unsere Trinkwasservorkommen angeht, aber wenn die Sommer wieder heißer werden, besteht auch latent die Gefahr, dass wir Trinkwassermangel bekommen. Und wenn wir dann die Grundwasserleiter, aus denen wir das Trinkwasser fördern, noch zusätzlich damit strapazieren, Industriewasser zu fördern, dann kriegen wir ein Problem. Deswegen wäre mein Ansatz zu sagen, lass uns drüber nachdenken, das Grubenwasser so weit aufzubereiten, dass wir es als Brauchwasser an die Industrie abgeben können, dieses Konzept einmal sauber ausarbeiten zu lassen und dann zu schauen, wie praktikabel ist es. Es ist nach meinem Dafürhalten A nachhaltig und B zukunftsweisend.
Es ist ja noch nicht aller Tage Abend in dieser Fragestellung, weil es wird ja auch Zeit ins Land gehen, bis sich die Gerichte mit den Klagen beschäftigt haben. Vielleicht ergibt sich da ja noch ein neuer Diskussionsstand. Aber vor dem Hintergrund, dass man große Pläne hat im Land, zum Beispiel die Ansiedlung einer Batteriefabrik, wäre das ein Ansatz, der dringend verfolgt werden müsste?
Selbstverständlich. Wenn ich mir angucke, dass ein Großteil der Kritik an S-Volt, die die Bürgerinitiativen äußern, die Förderung von Trinkwasser aus einem Trinkwasserschutzgebiet ist, würde ich sagen, es würde an der Stelle erheblich zur Entspannung beitragen, zu sagen, pass auf, den Trinkwasserleiter lassen wir in Ruhe. Wir holen aufbereitetes Grubenwasser für die Batteriefabrik und in dem Moment sind ja natürlich Ressourcen für den Menschen geschützt.
All day I faced a barren waste without the taste of water, cool water. Old Dan and I, with throats burnt dry and souls that cry for water. cool, clear water. Keep a moving, Dan. Don't you listen to him, Dan. He's a devil, not a man. And he spreads the burning sand with water. Dan, can you see that big green tree where the water's running free?
Der Bergbau ist gegangen. Viele Zeugnisse seiner 260-jährigen Geschichte sind im Saarland nicht geblieben. Hoch hinaus ragen die Halden aufgetürmt mit Gestein von Untertage. Manche lassen sich besteigen, wie die Halde Duhamel. Auf ihr wurde Kunst geschaffen, weithin sichtbar, das Saarpolygon. Eine begehbare Skulptur, geformt aus Stahl. Der Förderverein Bergbau Erbe Saar hat die architektonisch preisgekrönte Aussichtsplattform ins Werk gesetzt. Und der Wind fegt mächtig darüber hinweg. Hans-Jürgen Becker, der ehemalige Betriebsratsvorsitzende der Grube Ensdorf, hat die Mütze deshalb tief ins Gesicht gezogen. Wie viele Stufen sind es denn?
Bis ganz oben sind es 132 und einmal 133 Stufen. Insgesamt 265 Stufen.
Also ohne Anstrengung keine Aussicht?
Nein, man muss schon gewisse Grundkonditionen mitbringen. Aber wir haben darauf geachtet, unsere Stufen sind altengerecht. Das heißt, wir haben keine normale Dritthöhe und alle 16 Stufen ist ein Ruhepodest. Zum Luftholen.
Zum Luftholen, damit auch alle kommen können.
Jawohl.
Ich war ja schon mal oben und an diesen Stufen sind überall so kleine Plaketten angebracht. Was hat es damit auf sich?
Ja, zur Finanzierung des Saarpolygons haben wir damals als Verein gesagt, wir leisten auch einen Eigenanteil und wir wollen die Stufen verkaufen. Und wir haben jede Stufe für 1.000 Euro verkauft. Also hatten wir zur Finanzierung 265.000 Euro.
Es war keine Initiative des Konzerns, sondern es war eine eigene Initiative der Belegschaft, oder?
Es war damals zum Abschied gedacht. Am 30.06.2012, aber der Konzern, die ARAG, durfte keine Landmarke bauen und so haben wir dann einen Förderverein gegründet. Und der ist Bauträger geworden, hat das Geld eingesammelt.
Warum durften Sie keine Landmarke bauen?
Der Konzern. Es gab da so einen Brief aus dem Wirtschaftsministerium nach dem Motto, liebe ARAG, ihr seid ja da, um Kohle zu fördern und Personal abzubauen, nach dem Kohlefinanzierungsgesetz und nicht da, um Landmarken zu bauen.
Waren Sie enttäuscht?
Ja, enttäuscht war ich nicht, aber wir mussten uns dann überlegen, wie kriegen wir diese Landmarke gestemmt. Das war schon eine Herausforderung für uns.
Okay, dann gehen wir mal nach oben. Sie schauen auch auf das alte Bergwerk, oder?
Immer, immer. Ich sag mal, das ist meine Heimat. Ich war 37 Jahre hier auf dem Bergwerk und hatte das Glück, nie ein anderes Bergwerk erleben zu müssen. Das heißt, ich war von Verlegungen verschont. Ich bin damals hier 1976 angefahren in Ensdorf und am 30.06.2013 hier ausgeschieden. Das Glück hatte nicht jeder.
Interessant, bei dem Wetter sind Leute hier oben.
Immer. Bei jedem Wetter.
Also Sie sammeln jetzt den Müll ein, oder?
Ja, zweimal in der Woche gehen wir rund und machen die ganze Halde hier sauber.
Herr Becker, wenn Sie zurückschauen, würden Sie heute etwas anders machen?
Nee, ich würde nicht anders machen. Ich würde nochmal auf die Grube gehen und ich würde nochmal im Bergbau arbeiten. A, hatten wir einen ganz tollen Arbeitgeber. B, war die Kameradschaft, unter und über Tage der Zusammenhalt. Und das ist heute was ganz Besonderes. Und das findet man nicht so schnell wieder.
Sie waren ja Betriebsratsvorsitzender beim Bergwerk Ensdorf und Sie haben über Jahre für den Erhalt der Arbeitsplätze gekämpft. Auf der anderen Seite standen die, die vom Bergbau betroffen waren, die hatten Angst um ihr Hab und Gut. Kann man vielleicht doch sagen, dass der Bergbau diese Ängste lange ignoriert hat?
Als wir zur deutschen Steinkohle fusioniert waren, dann war das Ende vom Bergbau eingeläutet und wir mussten auch mit den Bürgern arbeiten, auch in den Planfeststellungsverfahren. Es gab Einwände. Das war früher alles nicht so. Früher war der Zusammenhalt in der Fläche viel größer und das ist mit den Jahren ist das immer mehr gebröckelt.
Der Zusammenhalt in der Fläche, damit meinen Sie, dass quasi in jedem zweiten Haus ein Bergmann wohnte? Kann man das so umschreiben, oder?
Genau, so kann man das umschreiben. Der Bergbau war der größte Arbeitgeber hier an der Saar. Und in jeder Gemeinde gab es Bergleute. Und damals hat man gegen den Bergbau auch in den Kommunen mitgearbeitet. Und das ist später alles erst gekommen, als der Bergbau zurückging. Es haben nicht mehr so viele im Bergbau gearbeitet. Die Wertschöpfung war nicht mehr so da. Und dann kam auch der Widerstand immer größer. Und man wollte den Bergbau, so muss man sagen, man wollte den Bergbau in diesem Land einfach nicht mehr.
Aber hat man als Bergbau auch Konzepte gehabt, um mit diesem öffentlichen Widerstand, der sich formierte, dann umzugehen? Fehlt es einfach an dieser Konzeption?
Nein, es gab in dieser Zeit gab es sehr viele Veranstaltungen, die gerade von den Werksleitungen getragen wurden, auch von der Mitbestimmung, von der Gewerkschaft, um Werbung zu machen für den Bergbau und für die Pläne des Bergbaus. Da gab es Bürgerversammlungen, Informationsveranstaltungen. Gut, die Frage ist immer, wie wird sowas angenommen? Damals wurde es nicht angenommen, weil die Aussagen der Bergbaugegner, ihr zerstört unsere Häuser, ihr vernichtet die Landschaft, die waren halt zu gewichtig. Und man konnte die auch nicht bekehren, dass das nicht so schlimm ist. Aber das Ereignis 2008 hat ja gezeigt, welche Erschütterungen wir ausgelöst haben. Und das war letztendlich das Ende hier mit dem Bergbau an der Saar.
Der Bergbau ist Geschichte sozusagen, aber die Angst kommt wieder bei den Leuten, weil nämlich die offenen Grubenbaue geflutet werden sollen. Begegnen Ihnen diese Ängste?
Also persönlich bin ich damit noch nicht konfrontiert worden. Ich kenne das nur aus der Zeitung.
Sie sehen kein Problem mit dem, was jetzt beantragt ist. Und Sie glauben auch, dass das im Grunde genommen eine gute Sache ist.
Also im Moment ist ja beantragt und genehmigt den Grubenwasseranstieg auf minus 320 Meter. Das ist noch über 600 Meter von der Erdoberfläche weg von unserem Trinkwasserreservoir. Da mache ich mir gar keinen Kopf drum. Das geht reibungslos vonstatten, meiner Meinung nach.
Wenn Sie gucken, was der Bergbau, er hat ja was angerichtet. Hätte er sorgfältiger sein müssen?
Vielleicht hätte man ein bisschen mehr aufklären oder irgendwas. Aber irgendwo steht immer einer auf und sagt dann, ich weiß von nichts. Na, das ist so meine Erfahrung.
Im zweiten Stock des Nalbacher Rathauses hat Bürgermeister Peter Lehnert sein Büro. Ich werde erwartet.
Zumachen, Deckel drauf machen, Schluss. So kann es nicht weitergehen.
Sofort. Bergbaustopp, sofort.
Es kann in diesem Land keinen Bergbau mehr geben, der Gesundheit und Leben der Menschen bedroht.
Wenn Sie das hören, Herr Lehnert, was löst das bei Ihnen aus?
Ja, ich denke, das ist aus 2008. Das war das schwere bergbaubedingte Erdbeben. Dinge, die wir vorausgesagt haben und keiner hat es geglaubt. Heute, so viele Jahre später, stehen wir am Anfang der Grubenflutung und nochmal glaubt ja keiner.
Sie waren lange Jahre Sprecher des Landesverbandes der Bergbaubetroffenen, aber Sie hatten auch ein anderes Leben. Sie führten den Friseursalon in der Ortsmitte von Nalbach und der Bergbau hat das Haus nicht verschont. War das für Sie eigentlich die Initialzündung, sich zu engagieren?
Ja, das war so. Ein kleiner Handwerker hat sein Haus mit sehr viel Liebe gebaut. Und dann greift man dieses Haus an und sagt noch, nee, wir sind das nicht, wir sind es nicht schuld. Es sind irgendwelche Lastwagen, die dort fahren, Müllabfuhr ist schuld, dass Risse entstehen. Und man hat das deutlich gespürt, beim ersten Erdbeben sind die ersten Risse gekommen. Und das habe ich so nicht hingenommen und habe mich dann den Bergbaubetroffenen angeschlossen.
Aus dem Friseur und dem Bergbaugegner wurde ein direkt gewählter parteiloser Bürgermeister mit Verantwortung für alle Menschen im Dorf. Und deswegen die Frage, wie ist denn die Stimmung gegenüber diesen geplanten Grubenflutungen, die jetzt anstehen?
Diese Energie, die wir damals gespürt haben, diese Auflehnung, die ist im Moment noch nicht zu spüren. Ganz klar, weil auch eine Beeinträchtigung jetzt durch die Grubenflutung, durch die Planung ja noch nicht zu spüren sind. Das wird wiederkommen, wenn die ersten Schäden, die ersten Erdbeben auftreten. Aber die stärkste Kraft sind hier diese 16 Kommunen, und das ist ganz neu für uns, die sich wirklich schützend vor ihren Bürger auch stellen und hier Prozesse führen, um die Themen, die in den einzelnen Ortschaften auftreten, geklärt zu haben.
Was stört Sie denn konkret an den Plänen der RAG, diese ausgekohlten Grubenbaue mit Wasser volllaufen zu lassen?
Also wir als Gemeinde haben ja gar keine Planungssicherheit. Alle Probleme, die sich stellen, sei es Methan, Radonausgasungen, dass es zu Vernässungen kommt, das ist überhaupt nicht öffentlich dargestellt worden, uns bekannt gemacht, wo passiert was. Wir tappen im Dunkeln. Wir planen Baugebiete, wir planen Gewerbegebiete, wir bauen neue Kindergärten und Schulen und wissen nicht, was unter der Erde los ist.
Die genehmigende Behörde, in diesem Fall die Wasserbehörde, sagt, wir haben eine Haltelinie eingezogen. Wir schauen in einem Monitoringprozess, wie entwickelt sich das Wasser. Wir können eingreifen. Warum gibt Ihnen diese Genehmigung, so wie sie gemacht worden ist, keine Sicherheit?
Wir wissen ganz genau, dass Wasser seine eigenen Gesetze hat, die man gar nicht hundertprozentig berechnen kann. Und mit diesem Wasser, das dann nach oben steigt, werden auch die Schadstoffe mit nach oben kommen. Und das ist die Angst der Bergbaubetroffenen. In Phase 1 ist das noch nicht das Thema, aber in 2 wird es zum Thema. Und dann glaube ich nicht mehr, dass man das alles nochmal rückabwickeln kann bis auf die untere Sohle.
Die Frage, die sich ja in diesem Zusammenhang stellt, ist die, müssen die, die davon gelebt haben, das nicht irgendwie im Sinne einer nachfolgenden Generation zu Ende bringen? Ist das nicht ihre Pflicht?
Also die, die wissentlich etwas gemacht haben zum Schaden der Natur und des Menschen, die sehe ich ganz klar in der Pflicht. Und die müssen auch im Sinne der Nachhaltigkeit dafür sorgen, dass die Schäden begrenzt bleiben. Ohne Schäden wird es nicht gehen. Und dass man dann auch an finanzieller Ausgleich denkt. Oder das Allerwichtigste für uns ist, zuerst überhaupt einmal die Menschen in den Prozess einbindet. Also hier ist eine ganz klare Pflicht da bei der RAG und auch bei der nachfolgenden Stiftung, hier ernsthaft zu prüfen und zu versuchen, einen wirklich echten Verbesserungsprozess einzuleiten. Das können wir nicht sehen, sondern eher das Gegenteil, dass sich hier jemand einen schlanken Fuß macht und uns hier mit der negativen Belastung alleine stehen lässt.
Aber ich möchte zurück auf diese Frage, die mich ernsthaft beschäftigt. Was ist mit der jungen Generation? Was glauben Sie denn, ist für die jungen Menschen, die jetzt nachwachsen, die bessere Lösung dann, mit dieser Gesamtproblematik umzugehen?
Bessere Lösung ist schwer zu sagen. Ne? Wir müssten jetzt an das ganze Problem lösungsorientiert herantreten und wirklich durch neutrale Gutachter, Wissenschaftler untersuchen lassen, damit wir wirklich mal einen gemeinsamen Stand entwickeln können, auf dem wir dann Lösungen anbieten könnten. Aber solange wir die Sachkenntnis nicht haben, wenn wir auf Augenhöhe sind mit dem Bergbaukonzern und Oberbergamt, können wir in dem Prozess nicht viel machen. Einfach das Wasser laufen lassen geht nicht. Also unsere Forderung ist ganz klar, solange das so ist, muss abgepumpt werden, dann müsste auch das Wasser gereinigt werden. Und erst wenn man wirklich adäquate Lösungen hat, könnte man, wenn man genau weiß, was an der Erdoberfläche passiert, das Wasser laufen lassen. Aber den Stand, da sind wir noch ganz, ganz weit weg.
Dieses Bergbauwissen ist so speziell, das kannst du nicht vererben. Also wie löse ich diesen Konflikt?
Wir geben ein Problem, das in unserer Generation auch durch unseren Lebensstil entstanden ist, an die nächste Generation weiter. Ohne dass dieses Wissen noch vorhanden ist und ohne dass die dann auch sehr wahrscheinlich die finanziellen Mittel auch haben werden, Gegenmaßnahmen zu treffen. Und das wird für das Gebiet wie Saarland dann auch eventuell dazu führen, dass die Gebiete, wo dann sowas stattfindet, gemieden werden. Und das ist ein Prozess, den wir einfach in Gang setzen wollen. Deshalb sind ja auch so viele Gemeinden, die Kommunen, die klagen. Die wollen, dass jetzt in dieser Phase diese offenen Fragen der Zukunft geklärt werden, verbindlich. Und dass ausreichend finanzielle Mittel hinterlegt werden, damit die Schäden, die durch den Bergbau entstanden sind, auch ausgeglichen werden. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit. So, und wir haben das beste Beispiel, wenn wir Braunkohle sehen, wo jetzt Abwicklung stattfindet, da reden wir über 40 Milliarden an Mitteln, was wir jetzt schon wissen, was dorthin fließt, über 550 Maßnahmen, wo einige hundert jetzt schon gesetzlich festgeschrieben sind, die ausgeführt werden müssen. Und das haben wir bei uns nicht. Da ist die Steinkohle wesentlich schlechter gestellt und das ist auch gegen die gleichwertigen Lebensbedingungen, die wir ja für alle Bundesländer in Anspruch holen. Also hier sind sehr, sehr viele offene Fragen, die sehr viel Sprengstoff in allen Richtungen hin haben und die müssen wir jetzt halt klären.
Das war das Wochenendjournal, die Angst vorm Wasser, die Folgen des Bergbaus im Saarland. Und bis hierhin bedankt sich fürs Zuhören Tonja Koch.